Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alles okay? Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Esther Puscher. Die Schweizerin ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und hat erst kürzlich ihr aktuelles Buch Jenseits der Sprechstunde veröffentlicht. In diesem Buch öffnet sie quasi ihren durch jahrzehntelange klinische und persönliche Erfahrung als Psychiaterin gefüllten psychotherapeutischen Werkzeugkoffer. Dabei erklärt sie insbesondere, wie wir uns selbst helfen können und wie wir durch mehr Resilienz, durch mehr psychische Stabilität auch eine bessere körperliche Gesundheit hinbekommen können. Ich wollte von ihr wissen, wie das funktioniert und warum das alles überhaupt nichts mit Esoterik zu tun hat. Wenn dir diese Episode gefällt, dann folg uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute dies, morgen das. Immer ist irgendetwas Neues, etwas anderes. Das kann uns schon einmal überfordern, wütend machen und aus der Spur werfen. Es ist okay, wenn es uns manchmal einfach etwas zu viel wird. Lasst uns darüber reden. Herzlich willkommen bei Alles okay, dem Mental Health Podcast mit Daniel Fürk.
Liebe Frau Puscher, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und wir ein wenig über unseren Körper und unseren Geist sprechen können. Herzlich willkommen.
Okay, vielen Dank.
Sie haben ein ganz spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Jenseits der Sprechstunde, mit dem Untertitel Das Rezept sind Sie. Und Sie schreiben darin unter anderem, dass wir in erster Linie auch mal schauen sollten, wie es uns tatsächlich auch mental geht, dass wir, egal bei welcher Erkrankung, die wir haben, auch mit einem stabilen mentalen Setup quasi da hineingehen und damit dann im besten Fall auch besser durch diese Krankheit hindurchkommen oder sie sogar initial vermeiden können. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Wie mache ich das dann?
Ich denke, es beginnt schon damit, dass ich weiß oder dass ich mir vorstelle, dass ich das überhaupt kann. Also, dass ich eine Rolle spiele bei der Frage, ob ich gesund bleibe und wenn ich krank bin, wie rasch ich wieder gesund werde. Also, dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit ist sehr wichtig. Selbstwirksamkeit wird definiert als die Überzeugung eines Menschen, auch schwierige Situationen aus eigener Kraft bewältigen zu können. Und dort habe ich den Eindruck, das haben wir ein bisschen verlernt. Unsere Gesellschaft ist so spezialisiert und divers geworden, dass wir schnell einmal Gefahr laufen, gerade unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu delegieren an Fachleute. Und dabei ist es so wichtig, dass wir realisieren, wir haben so viel selbst in der Hand.
Das heißt, würden Sie sagen, wir sind da vielleicht ein bisschen zu rational technisch, würde ich fast sagen, unterwegs? Also wir sehen die Erkrankung, wir sehen die Symptome, wir gehen zum Arzt, wir wollen unser Medikament haben und gehen wir davon aus, dass es schnell wieder vorbei ist, ohne irgendwelche anderen Rahmenbedingungen zu betrachten?
Ich denke, technisch ist ein sehr gutes Wort. Es hat viel mit unserem Menschenbild zu tun. Sehen wir uns als biologisch-technische Maschine, bei der man einige Rezeptoren anwählen und verändern muss und dann erledigt sich das Problem von selbst? Oder sehen wir uns als vielschichtiges Wesen, bei dem ganz viele Faktoren eine Rolle spielen? Dieses Menschenbild ist als Basis ganz wichtig und mir dient dieses rein biologisch-technische Menschenbild, das auch die Wissenschaft vermittelt, nicht wirklich. Ich finde, das Menschsein ist etwas extrem Kompliziertes und Vielschichtiges. Und immer wenn man in der Psychiatrie sich fragt, wie entsteht eine Störung oder ein Problem, kommen wir auf das Stichwort multifaktoriell. Und so ist es nicht nur bei psychiatrischen Erkrankungen, sondern auch bei somatischen, also bei körperlichen Krankheiten. Es ist alles immer multifaktoriell.
Einfach sozusagen der Schnupfen, die Erkältung kommt jetzt gerade daher, weil man sich in der Kälte nicht passend angezogen hat oder sich irgendwo ein Virus eingefangen hat. So einfach ist es oftmals nicht, weil wir quasi vielleicht auch mit unserem mentalen Zustand, mit unserer mentalen Gesundheit anfälliger für solche Dinge sind und dann auch nicht so gut damit umgehen können.
Ganz genau. Ich finde den Schnupfen ein sehr gutes Beispiel. Wir können das rein symptomatisch betrachten und sagen, das ist ein Virus und der Virus, der macht sein Ding und dann geht er wieder weg. Oder eben, ich kann sagen, mein Fehlverhalten ist noch zu beachten, vielleicht habe ich mich zu wenig warm angezogen. Oder dann kann ich eben sagen, ich war gestresst, ich war sehr negativ unterwegs, dauernd wütend, das hat mein Immunsystem beeinträchtigt. Und ich kann mir dann auch sagen, okay, was mache ich jetzt mit dieser Krankheit? Reg ich mich wahnsinnig auf und beiße mich vor Wut fast ins eigene Knie, dass ich jetzt krank geworden bin? Sage ich mir, oh, das ist ganz schlimm, jetzt werde ich lange krank sein, das ist ein Mist. Oder nehme ich es anders? Welche Geschichte erzähle ich mir über diesen Schnupfen? Das ist etwas Banales und dennoch ist es ganz, ganz, ganz wichtig.
Kann ich da auch so ein bisschen die Brücke schlagen zur Resilienz, die wir oft nur im Kontext der mentalen Gesundheit betrachten, aber dass wir sagen, die Resilienz hat nicht nur was mit unserer mentalen Gesundheit zu tun, sondern auch mit unserer sonstigen physischen, körperlichen Gesundheit.
Definitiv. Und die Frage ist, ist Gesundheit als ganzes Paket, ist das Glückssache oder hat es etwas mit mir zu tun? Und wenn ich die Entscheidung fälle, ja, es hat etwas mit mir zu tun, dann kann ich das rein, auch das wieder rein technisch sehen, Ernährung und Bewegung etc. Oder ich kann es eben auch auf meine mentalen Aspekte ausweiten und mich fragen, was haben meine Gedanken, meine Gefühle, meine Werthaltungen, meine Interaktionen mit meiner Gesundheit zu tun? Und je nachdem, welche Kanäle ich mir dort eröffne, kann ich dann auch aktiv werden. Ich finde, das ist das Spannende am Menschsein überhaupt. Wir sind wie so ein Mobile, das in den Kinderzimmern hängt. Es ist kompliziert, weil es so viele verschiedene Aspekte hat, aber wir haben auch die Wahl, an welchem Aspekt wir ansetzen und wo wir etwas verändern wollen. Es gibt nicht nur einen Weg nach Rom.
Wo würden Sie denn da, also wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, das klingt aber alles ein bisschen esoterisch und das klingt alles ein bisschen weit hergeholt, wo würden Sie denn da die Abgrenzung machen, beziehungsweise wo würden Sie denn, wie würden Sie denn dieser eher kritisch gestimmten Person entgegnen? Was würden Sie der Person sagen?
Wissen Sie, wenn diese Person mir sagen würde, also damit können Sie nie alles beeinflussen, dann würde ich ihr zustimmen und sagen, Sie haben vollkommen recht. Mein Einflussbereich durch mentale Mittel, durch mein Verhalten ist nie und nimmer 100%. Es ist aber auch nicht 0%. Und irgendwo zwischen diesen 100 und 0% liegt mein Einflussgebiet. Und ich bin einfach dafür, dass ich das nutze. Ich kann das auch sein lassen und das dem Glück oder dem Zufall überlassen, aber dann vergebe ich eine Chance. Mir ist es das wert. Und je mehr ich diese Mittel trainiere, desto mehr merke ich, wie viel das ausmacht. Ich würde jetzt mal schätzen, die mentalen Mittel tragen zu meinem persönlichen Wohlbefinden 50-70% bei, je nach Situation. Wenn ich mir das Bein breche, dann ist das einfach so, das kann ich mir nicht wegdenken. Aber wie gehe ich damit um? Gehe ich in den Widerstand? Rege ich mich auf? Das macht etwas aus für mein Wohlbefinden. Und je nachdem kann ich das gebrochene Bein als Chance sehen, als Pause, als Lernmöglichkeit. Und dann geht's mir schon wieder viel besser, obwohl mein Bein gebrochen ist.
Also da auch so ein Stück weit sich den Optimismus bewahren und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Jetzt haben Sie ja selbst auch durchaus eine herausfordernde Krankheits- oder Erkrankungsgeschichte hinter sich. Sie hatten unter anderem eine Brustkrebsdiagnose, wo Sie auch lange nicht so oder länger nicht so genau wussten, wie es jetzt weitergeht. Wie war denn Ihr mentaler Zustand in dem Moment, als Sie die Diagnose bekommen haben? Waren Sie in dem Moment mental auch nach Ihrem heutigen Kenntnisstand resilient genug, um damit sinnvoll umzugehen?
Im ersten Moment nein, nicht mal im geringsten. Und ich habe kurz vor den Feiertagen, vor 4 Jahren, also kurz vor Weihnachten, habe ich einen ersten Histologiebefund, also einen Gewebsschnitt erhalten, der sagte, da Krebs, könnte eine Metastase sein, keine Ahnung was. Und das war mal ein Schlag vors Gesicht. Und da habe ich mal wieder erlebt, was es heißt, Angst zu haben. Das hat mich und meinen Mann und meine ganze Familie durchgeschüttelt. Und weil es eben über Weihnachten war, über die Feiertage, waren all die Untersuchungen, die dann für das sogenannte Staging, also die Standortbestimmung gemacht wurden, die waren nicht sofort verfügbar. Es ging 10 Tage, bis ich wusste, was Sache war. Und in diesen 10 Tagen, obwohl ich nichts wusste, ich wusste nicht mehr, sind diese mentalen Mittel Schritt für Schritt gekommen. Und das war interessant zu beobachten. Oder zuerst mal zu merken, ganz früh ist schon die Überzeugung gekommen, das ist nicht eine Strafe oder ein Schicksalsschlag, das kann eine Chance sein. Das stellt mir wichtige Fragen. Das war mal etwas ganz Wichtiges. Dann zu merken, ich muss nicht alles selbst schaffen. Ich kann Hilfe holen. Freunde sind da, die helfen mir. Und dieses Gefühl von Geschütztsein von anderen Menschen, das war ganz wichtig. Dann musste ich mir fixe Ideen austreiben. Ich war immer super zuverlässig. Ich habe immer alles erfüllt und plötzlich merkte ich, oh, da kommt so oder so was auf mich zu. Ich muss Termine absagen. Und dann merkte ich, das überlebe ich. Super. Und am Schluss war ich so weit, dass ich die gefürchtete Untersuchung, die quasi entschied, ob ich eine Chance haben würde oder nicht und die ich mir am Anfang so nicht vorstellen konnte, dass ich mich durch Entspannungsübungen, durch Atemübungen so weit beruhigen konnte, dass ich mich ganz gelassen und ruhig hinter mich bringen konnte. Und da merkte ich, dass ich schon ganz viel erreicht hatte, ohne dass ich einen Befund hatte. Das hat richtig gut getan.
Ihr Beispiel zeigt ja auch, dass wir nicht alle Supermenschen sind, die alles immer perfekt machen. Selbst Sie mit Ihrer Vorbildung, mit Ihrer professionellen Erfahrung mussten auch erstmal lernen, mit der Situation umzugehen, weil Sie ja in so einer Situation auch noch nie zuvor waren. Es ist ja immer irgendwie was Neues. Es ist ja nicht so, dass gerade solche Momente dann häufig im Leben auftreten, sondern man muss da erstmal mit umzugehen lernen. Was würden Sie denn jemandem raten, der in so eine Situation kommt? Also wie gehe ich da am besten vor?
Was Sie jetzt gerade gesagt haben, das finde ich ganz, ganz wegleitend. Dass man ja nicht den Anspruch an sich hat, dass man sowas einfach wegsteckt. Oder viele Leute haben das Gefühl, Resilienz bedeutet, ich gehe lässig, singend und die Fingernägel lackierend durch die wüstesten Stürme. Und das geht nicht. Resilienz bedeutet, dass wir die Krisen ohne bleibenden Schaden durchstehen, aber nicht unbeteiligt. Das ist unmöglich. Also das Erste ist zuerst einmal, dass ich mir zugestehe, dass ich durchgeschüttelt werde, dass ich nicht souverän bin, dass ich nicht locker bin, sondern einfach mal das, was ist, so annehmen, wie es ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch das Hinschauen. Die Ängste wahrnehmen, die Gedanken wahrnehmen, all das, was kommt. Es braucht so viel Mut, sich dem zu stellen und hinzuschauen. Dann aber habe ich gemerkt bei mir in dieser Krebsdiagnosengeschichte, dass es nicht gut für mich war, mich immer auf das Problem zu konzentrieren. Oder ich hatte dann so viele Arzttermine und die waren alle, weil ich auch Ärztin war, auch so ein bisschen bedrückt. Oh je, was kommt auf sie zu? Chemotherapie, das wird schlimm. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, fertig, ich will nur noch gute Geschichten hören. Ich will mich auf das Positive, also auf gute Möglichkeiten ausrichten. Das habe ich durchgezogen. Mein Mann ist Hausarzt und er hat mir alle guten Geschichten erzählt, die gut gekommen sind. Und das hat mir sehr viel geholfen. Also zuerst hinschauen, akzeptieren, wie es ist, unzensuriert und dann neu ausrichten. Nicht auf die Probleme starren wie ein hypnotisiertes Kaninchen auf die Schlange, sondern auf das Ziel.
Also muss ich eigentlich versuchen, Rationalität und Emotionalität irgendwo voneinander zu trennen, dass ich mir erstmal die Tatsachen anschaue, die vernünftig reflektiere, ohne gleich die Emotionen reinzuholen, im besten Fall?
Wissen Sie, die Emotionen in den Griff zu bekommen, ist eine der schwierigsten Übungen. Es gibt Leute, die können das direkt, ich gehöre nicht dazu. Ich muss Umwege nehmen, um an die Emotionen ranzukommen. Und das kann heißen, dass ich mir Gedanken mache, welche Gedanken beeinflussen diese Emotionen. Oder wenn ich eine Krebsdiagnose habe und mir denke, oh, jetzt ist alles vorbei, ich bin ausgeliefert, ich werde sterben, dann sind die nachfolgenden Emotionen mit hoher Wahrscheinlichkeit anders, als wenn ich sage, hey, das schaffe ich. Das haben andere auch geschafft, das kommt gut. Also ich kann über die Gedanken sehr viel tun. Ich kann aber auch etwas über meinen Körper tun, rein durch Bewegung. Das kann aufstellen oder durch die Körperhaltung, das ist so eine sogenannte Bottom-up-Aktivierung, dass wenn ich meinen Körper aufrichte, meine Mimik und Gestik in eine positive Richtung lenke, dass das meinen Geist positiv beeinflusst. Und dann kann ich das auch über mein Verhalten tun, indem ich proaktiv bin, indem ich etwas anpacke und mich dem stelle. All das sind Wege, indirekt an unsere Gefühle ranzukommen.
Jetzt sind Sie ja in der Schweiz, ich bin in Deutschland. Wir hier in Deutschland jammern sehr gerne und beschreiben und sehen erstmal alles Schlimme auf der Welt und ergötzen uns an unserem Selbstmitleid. Wie kommen wir denn im Alltag aus dieser Situation heraus? Jetzt hatten wir gerade die Extremsituation, wo wir quasi gezwungen sind, damit umzugehen. Aber im Alltag lebt sich's mit dieser Jammerei ja im ersten Moment vielleicht auch gar nicht mal so unangenehm, wenn man sich da erstmal darauf eingestellt hat.
Das Jammern, also ich denke, das ist in der Schweiz genau das Gleiche. Das ist kein Deut besser als bei Ihnen. Aber das Jammern, das hat für uns einige Vorteile. Das eine ist, es macht natürlich uns das Leben leichter, wenn wir uns sagen können, die anderen sind schuld. Oder so ein Groll, eine externalisierende Opferhaltung, in der wir die Schuld allen anderen zuschieben können, das kann attraktiv sein, denn es entlastet uns von der Verantwortung. Da lohnt es sich, wenn wir genau hinschauen und uns auch mal an der Nase nehmen. Und das Zweite ist, das ist etwas Urmenschliches, dass unser Gehirn funktioniert wie ein Rauchmelder. Und zwar erste Aufgabe unseres Gehirns ist ja quasi die Existenzsicherung. Also ich will schauen, dass ich in Sicherheit bin. Und entsprechend, wie beim Rauchmelder, macht es keinen Sinn, wenn der immer sagt, alles super, wenn alle 10 Minuten ein Signal käme, das sagen würde, super, hier brennt gar nichts. Das wird einfach ignoriert, das ist normal. Aber wenn es zu rauchen beginnt, dann schrillt der Rauchmelder los. Und unser Gehirn ist auch so. Wir suchen unsere Umgebung ständig nach Negativem ab, um die potenzielle Bedrohung frühzeitig zu erkennen und zu reagieren. Das ist grundsätzlich etwas Gutes, Existenzsicherndes. Jetzt ist es aber so, dass in unserem Alltag die bedrohlichen Raubtiere nicht mehr so häufig sind. Und entsprechend ist das rein stimmungsmäßig jetzt nicht so der Hammer, wenn wir dauernd auf negativ ausgerichtet sind. Und deshalb kann es sich lohnen, wenn wir quasi unsere innere Werteinstellung, die wir nun mal mitbringen, etwas redigieren, etwas daran machen. Und das können wir zum Beispiel machen, indem wir uns bewusst auf das Positive fokussieren. Ich habe zum Beispiel lange Tagebuch geschrieben. Immer wenn ich mich über etwas aufgeregt habe, habe ich lange Einträge geschrieben. Und das hat mir irgendwo gut getan. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass ich immer so in eine Motzhaltung reinkam. Und ich war so ein bisschen geringschätzig und herablassend anderen gegenüber. Und irgendwann fand ich, das ist nicht wirklich konstruktiv. Jetzt mache ich jeden Abend einen kurzen Tagebucheintrag, bei dem ich mir 5 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar sein konnte am Tag. Das ist ganz eine andere Emotionalität mit dem verbunden. Und das fand ich noch so eindrücklich. Ich will mir dieses Motzen und mich das Ergötzen im Motzen nicht mehr durchlassen. Das ist eine Geistesübung. Eben Dankbarkeit kann helfen. Genuss kann helfen. Denn Genuss ist nichts anderes als Achtsamkeit. Und Humor kann helfen. Das sind alles sehr hilfreiche Aspekte.
Also bewusst auch positive Emotionen zulassen und die nicht so im Alltagsstress verdrängen, dass man sich mal über einen Witz freut, dass man sich über ein gutes Essen ganz bewusst freut, dass man sich über soziale Begegnungen freut und das auch reflektiert aktiv.
Sich vor Augen hält. Sie haben gesagt, zulassen. Es braucht vielleicht mehr, wir müssen sie hervorholen. Wir müssen sie ins Rampenlicht holen, denn sie sind so in einer Schattenecke. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass quasi, wenn man etwas gut macht, gibt es einen Verstärkungsfaktor 4, aber wenn man etwas schlecht macht, gibt es einen Verstärkungsfaktor 10. Also die negativen Nachrichten, die haben einfach mehr Gewicht, auf die achten wir mehr. Wir müssen unser inneres Objektiv neu justieren. Das ist Arbeit, es geht nicht nur ums Zulassen, das artet ernsthaft in Arbeit aus.
Ist es gerade in Zeiten, wo wir immer mehr negative Nachrichten aus der ganzen Welt auch konsumieren, weil wir an allen Konflikt- und Krisengebieten heute auch viel näher dran sind, auch schwieriger geworden?
Ich finde es. Und wir haben ja ständig das Gefühl, dass wir uns die ganze Welt ins Wohnzimmer holen. Und das nicht wie früher einmal am Abend, als die Tagesschau kam, sondern permanent. Durch das Mobiltelefon, durch den Laptop sind wir permanent verbunden mit diesen schlechten Nachrichten. Und ich finde es dort noch so schwierig, ein gesundes Gleichgewicht zu gewinnen. Oder wenn wir uns ganz abschotten und nichts mehr wissen wollen, dann stecken wir buchstäblich den Kopf in den Sand und verziehen uns in unsere Bubble. So im Sinn von, ich will nichts mehr hören. Das ist nicht gut. Aber wenn wir uns dauernd berieseln mit Schreckensbildern, mit schrecklichen Nachrichten, dann macht uns das kaputt. Es drückt uns. Wir können nicht mehr selber aufrecht stehen. Oder ich finde das erstaunlich, wie sehr wir unter Dingen leiden, die gar nicht bei uns passieren. Und dort ist die Frage, nützt das den anderen etwas, wenn ich hier in die Knie gehe? Oder nütze ich der Welt mehr, wenn ich zumindest aufrecht stehen bleibe? Das ist immer so die erste Aufgabe. Selber stehen bleiben. Und wenn ich dann aufrecht stehe, dann wäre die zweite Aufgabe noch das konstruktiv sein. Also mittragen. In der Reichweite meiner Arme etwas mitgestalten, die Gesellschaft tragen. Und das sind eigentlich die zwei Aufgaben, die ich heute habe. Und da gehört das immer informiert sein, immer alles wissen, eigentlich nicht dazu. Also das ist ein Abwägen, das ist nicht ganz einfach. Und wir dürfen vielleicht auch die Rolle der Medien hinterfragen. Oder ich meine, was funktioniert, was gibt mehr Klicks? Das sind die Schreckensnachrichten, das sind Nachrichten, die Empörung oder Angst oder Wut auslösen. Aber das wäre natürlich leicht zu sagen, böse Medien, pui. Aber wir sind ja die Konsumenten der Medien, also wir gestalten das mit. Und ich finde es immer wieder herzig zu sehen, dass viele Medien einen heroischen Versuch machen, auch mal Good News zu bringen und Positives, und wie dann diese Versuche kläglich scheitern, weil kein Schwein sich dafür interessiert. Was sagt uns das über uns selbst?
Viele von uns wurden ja auch so erzogen, dass es nicht wirklich opportun ist, Schwäche zu zeigen, dass wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten mal eher mit uns selbst ausmachen oder auch die Herausforderungen, mit denen wir im Leben umgehen müssen. Wie wichtig ist es denn gerade für das, was Sie versuchen, uns auch mit Ihrem Buch beizubringen, auch offen mit unseren negativen Emotionen, mit unseren Ängsten, Gefühlen umzugehen und uns dann vielleicht bei Bedarf auch Hilfe zu suchen? Das muss ja nicht immer gleich der Psychiater oder Psychotherapeut sein. Oft kann es ja auch der Partner sein, guter Freund, wo man einfach mal sein Herz ausschütten kann.
Das ist enorm wichtig, was Sie da sagen. Denn das ist so eine Krankheit unserer Zeit, dass wir die Fassade waren, dass wir so ein geschöntes Selbstbild gegen außen tragen, aber auch für uns selbst zu pflegen. Dieses redigierte, geschönte, gefilterte Bild der Selfies, das finde ich, das hat so etwas Symbolisches. Und das ist so anstrengend. Ich habe ja lange, lange mit Suchtpatienten gearbeitet und etwas vom Entsetzlichsten, was denen passieren konnte, war, wenn sie ein Doppelleben gepflegt haben. Oder auf der einen Seite versteckt die Sucht, aber gegen vorne, gegen außen die strahlende Fassade waren. Das hat so viel Kraft gekostet. Also das ist das Erste, mir selbst eingestehen, wer bin ich überhaupt? Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, und mir das auch zugestehen. Wir sind heute so fokussiert auf 100%, auf Perfektion, 100% Leistung und Sicherheit, und das hat nichts mit dem menschlichen Leben zu tun. Also, dass wir uns dort mehr zugestehen könnten, Fehler zu machen, dass wir eine Fehlerkultur pflegen könnten, die diesen Namen verdient und die nicht nur im hektischen Bemühen besteht, die Fehler zu unterdrücken. Das wäre hilfreich. Wenn wir uns immer wieder zugestehen könnten, neu zu anzufangen als Anfänger im Experimentmodus. Kürzlich hat ein junger Patient den denkwürdigen Satz geprägt, also ich beginne nicht mit etwas Neuem, wenn ich nicht sicher bin, dass ich es kann. Und ich fand, wie? Aber das ist ein Zeichen unserer Zeit, der hat ausgedrückt, wie wir als Gesellschaft funktionieren. Das hat etwas Trauriges.
Viele von uns sind ja in so einem beruflichen Hamsterrad, sind extrem angespannt, stehen sehr unter Stress, wollen eben perfekt sein, wollen die beste Leistung abliefern, wollen keine Schwäche zeigen. Wenn jetzt so eine überarbeitete Person, die eigentlich, wenn sie ganz ehrlich wäre, so ein Stück weit überfordert ist und eigentlich ja nicht so richtig gut damit umgehen kann, was an Anforderungen an diese Person gestellt wird. Wenn die dann auch noch eine Diagnose bekommt, zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekommt oder ähnliches, wie hoch ist denn die Gefahr auch für psychische Folgeerkrankungen, die damit dann einhergehen, weil das quasi so der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt?
Ja, und das ist ein dicker Tropfen. Also es kann in beide Richtungen gehen. Oder das... Die Vulnerabilität ist sicher höher bei einem Menschen, der ohnehin dünnhäutig ist, wenig Reserven hat, ohnehin im orangen oder im knallroten Bereich läuft. Da sind weniger Ressourcen vorhanden. Auf der anderen Seite kann natürlich so eine Diagnose auch ein Auslöser sein, dass man sich die entscheidenden Fragen zu stellen beginnt. Das war bei mir so. Ich war so Superwoman-mäßig unterwegs. So, ich kann alles, ich schaffe alles. Und dann kam dieses mit 50 Stundenkilometer an die Wand, diese Diagnose für mich. Und da musste ich mich fragen, will ich das? Ist das wirklich wichtig? Und diese Fragen können sehr hilfreich sein. Eine schwerwiegende Diagnose kann auch ein positives Signal sein. Hey, achte mal auf dich, sei mal ehrlich mit dir. Schau mal, was willst du leisten, was kannst du leisten und was nicht. Mir hat's ganz stark in diese Richtung gedient. Und ich würde sagen, ich bin dadurch, durch diese Diagnose heute stärker, gesünder und stabiler, als ich je zuvor war. Das ist eben auch möglich. Es kommt auch dort darauf an, welche Geschichte wir uns denn über das Ganze erzählen.
Jetzt spricht man ja auch gerne über den Hilferuf des Körpers, wenn man auf einmal spürt, die Grippe dauert nicht nur eine Woche, sondern man ist nach 3 Wochen immer noch nicht richtig fit. Gut, Krebsdiagnosen haben oftmals auch noch viele andere Faktoren, aber auch da gibt es ja inzwischen Studien, die zeigen, dass Stress durchaus krebsfördernder Faktor sein kann. Was ist denn da dran an dieser Geschichte? Also wie groß kann der Einfluss da wirklich sein, dass der gestresste Körper, der überarbeitete Körper, der überforderte Körper am Ende dann auch sagt so, okay, jetzt ist auch wirklich mal die Notbremse sozusagen da und jetzt ist mal Schluss mit dem Alltag.
Wissen Sie, ich denke, unser Körper gibt uns immer Rückmeldungen, aber die sind lange sehr leise und dezent. Und wenn wir nicht hinhören, dann können wir die überhören. Und irgendwann, wenn dann mal eine Schwelle erreicht ist, dann ändert sich das und dann wird es laut. Und das habe ich bei mir selber das Gefühl wirklich gehabt, bei dieser Krebsdiagnose war es so. Oder man muss immer aufpassen, dass mit Krebs und Stress, das kann missverstanden werden in Richtung, ich bin selber schuld. Jetzt habe ich Krebs bekommen, weil ich zu sehr gestresst war und weil ich nicht gut auf mich aufgepasst habe. Das soll nie die Idee sein. Aber mir hat dieser Ansatz sehr wohl geholfen. Insofern, dass ich realisiert habe, okay, ich weiß, das ist mit Studien nachgewiesen, dass das Immunsystem unter Stress leidet. Und das Immunsystem ist auch damit betraut, Krebszellen frühzeitig zu erwischen und abzutöten. Da ist ihm einfach etwas durch die Lappen gegangen. Also dieses Bild hat für mich gestimmt und hat mich motiviert, etwas zu ändern an diesem Stress. Und heute bin ich so weit, dass ich früher auf meinen Körper höre, dass der ein Mitspracherecht hat. Also der sitzt jetzt auch in der Geschäftsleitung bei mir. Und vorher war er mehr so eine Hilfskraft.
Wenn uns jetzt Leute zuhören und merken, ja, irgendwie stimmt das schon alles, worüber wir da sprechen und ich möchte jetzt wirklich was verändern an meinem Leben, ich möchte den ersten Schritt gehen. Haben Sie sowas wie einen 3-Punkte-Plan oder eine kleine Anleitung, was man vielleicht morgen schon verändern kann?
Ich finde, was sich wirklich lohnt, ist, dass wir unsere Gedanken anpacken. Das ist so ein Dreh- und Angelpunkt, an den wir auch einigermaßen rankommen. Schritt 1 ist, überhaupt zu begreifen, wie wichtig unsere Gedanken sind. Solange wir davon ausgehen, dass das, was wir denken, quasi ein Abbild der Realität ist, also objektiv, dann wird das für uns keinen Sinn machen. Aber wenn wir begreifen, dass alles, was wir wahrnehmen und denken und uns überlegen, dass das durch einen Filter läuft, nämlich den Filter unsere persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen, also dass alles, was in unserem Kopf passiert, subjektiv ist. Wenn wir das mal geschluckt haben, und das kann eine dicke Kröte sein, dann wird es interessant. Denn dann begreifen wir, wenn meine Gedanken ohnehin subjektiv sind, dann kann ich mir ja überlegen, ob ich die beibehalten oder ändern will. Und dort kommen wir dann in den Einflussbereich von Placebo. Placebo kennen wir ja von Placebo-Scheinmedikamenten. Man kann den Begriff aber weiterfassen und sagen, es ist der Einfluss positiver Erwartungen. Und dieser Einfluss ist sehr machtvoll. Das Problem ist nur, es gibt auch einen Gegenspieler, das ist Nocebo. Und das ist mal der erste Schritt. Weshalb könnte es sich lohnen, etwas an meinen Gedanken machen? Der zweite ist, überhaupt an diese Gedanken ranzukommen. Und das ist nicht so einfach, weil viel, was in unserem Kopf passiert, ist automatisiert und unbewusst. Und das kann man mysteriös interpretieren oder auch einfach ganz pragmatisch als Stromsparmodus unseres Gehirns. Automatisch geht leichter als bewusst. Und dort geht es dann darum, wie schaffen wir es, an diese herumflatternden, wenig bewussten Gedanken ranzukommen. Und das dritte ist dann, wie können wir die verändern? Oder zuerst mal eine Auslegeordnung machen. was habe ich da überhaupt? Und mir zu überlegen, welche Gedanken helfen mir, dienen mir, welche nicht? Wie könnte ich sie ändern? Und wenn ich mich entschließe, einen Gedanken zu ändern, dann muss ich mir noch bewusst sein, dass es mit der Entscheidung allein nicht getan ist. Denn Gedanken, Haltungen, Überzeugungen sind immer auch Gewohnheiten. Und Gewohnheiten zu verändern, das ist Arbeit. Das ist so, wie wenn ich ein neues Instrument lerne. Das dauert auch eine Weile. Also geht es wirklich darum, mich immer wieder mit diesen neuen Gedanken zu bespielen. Das ist ein ultra verkürztes Drei-Schritte-Programm.
Wie gut können denn genau bei diesen Schritten auch Dinge wie Yoga, Meditation, Achtsamkeitsübungen helfen?
Ich war früher ein absoluter Skeptiker, was Meditation anging, und habe das dann durch meine Krebsdiagnose und in der Pandemie gelernt. Und das kann sehr helfen. Ich fand das eindrücklich. Ich hatte gerade, als die Pandemie, die erste Welle kam, war ich in der Chemotherapie, und das war eine potenziell hämatotoxische Chemotherapie, sprich die Blutwerte und damit die Immunreaktion konnten leiden. Und da macht man jede Woche Laboruntersuchungen, und man konnte wirklich sehen in dieser angsterfüllten ersten Zeit der Pandemie, wie jede Woche sanken meine Laborwerte, meine weißen Blutkörperchen. Bis ich mir gesagt habe, fertig, diese Angst tut mir nicht gut, aufhören. Und dort habe ich mit Meditation begonnen. Und dann in den letzten Phasen der Chemotherapie sind die Werte wieder gestiegen, Woche für Woche. Also ich konnte das an meinem Beispiel eindeutig sehen, die Wirkung dieser Maßnahmemeditation.
Das heißt, wir können eigentlich zusammenfassend sagen, erstmal nicht den Kopf in den Sand stecken, generell im Leben, egal ob eine schlimme Diagnose kommt oder wir einfach nur in unserem stressigen Alltag feststecken. Den Optimismus bewahren, auch die positiven Dinge leben und erleben, bewusst erleben. Und dann vielleicht mit der ein oder anderen Übung, mit der ein oder anderen Routine, die wir in unseren Alltag integrieren, dafür sorgen, dass wir auch generell bewusster leben und mental gesünder leben, richtig?
Sie sagen nochmal etwas ganz Interessantes, denn viele Leute sind dann, wenn sie mitten in der Krise sind, sehr motiviert, etwas zu ändern und diese Werkzeuge zu lernen. Und das geht mir bei fast jedem Patienten so, der frisch zu mir kommt. Aber das Problem ist, wenn wir quasi über der Krisengrenze sind, dann sind wir nicht mehr im gleichen Maße Herr unserer selbst wie sonst. Es sind Kanäle zu, wir können nicht mehr auf alle Fertigkeiten zurückgreifen. Und deshalb ist der beste Zeitpunkt, um etwas für die mentale Gesundheit zu tun, dann, wenn wir nicht mehr in der Krise sind, sondern in Ruhe. So wie wir ja als Sportler auch nicht während des Wettkampfs trainieren, sondern dazwischen. Aber häufig verlässt die Leute dann die Motivation, weil sie finden, es tut ja nicht mehr weh, es ist ja jetzt vorbei, super. Und das ist schade, denn bei der nächsten Krise haben sie diese Werkzeuge eben nicht. Und gerade Meditation ist ein tolles Beispiel. Es kann enorm wertvoll sein, wie auch Atemübungen, Entspannungsübungen, wenn man sie trainiert hat. Wenn man aber in der brüllendsten Krise meint, man könne noch schnell lernen zu meditieren, dann wird es schwierig. Deshalb lohnt sich die Investition in den Ruhephasen sehr.
Das heißt, vor der Krise anfangen, um für die Krise gerüstet zu sein. Ich danke Ihnen sehr, dass wir diesen Überblick von Ihnen bekommen haben. Und vielleicht hat uns der ein oder andere zugehört, der sich sagt, ich bin noch nicht in der Krise, aber ich bereite mich mal auf eine Krise vor, ob sie denn dann kommt oder nicht. Aber in jedem Fall kann ich dann resilienter, besser, optimistischer damit umgehen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Okay? Der Mental Health Podcast mit Daniel Fürk. Produziert in den 48 Forward Studios in München.